Silvester in Leipzig und da genauer in Connewitz hat ja die Berichterstattung geprägt zu Beginn dieses neuen Jahres 2020. Und diese Berichterstattung war so zwischen allem das ganz Aktuelle, was sich vornehmlich auf das bezog, was die Polizei an Verlautbarungen rausbrachte. Es gab ein paar Versuche der Einordnung und auch sehr aus meiner Sicht treffende Kommentare, beispielsweise von Milli Kiljak in der Zeit, die eigentlich wunderbar auf den Punkt gebracht hat, was vielleicht hinkt, wenn man die Polizei wagt zu kritisieren in Deutschland und das vielleicht sogar noch Politikerinnen und Politiker machen und dann sozusagen angegriffen werden dafür, ist irgendwas ziemlich verkehrt. Denn wer, wenn nicht die Parlamentarier, sollten die Polizei kritisieren und hinterfragen dürfen. Aber was an einem Aspekt in dieser ganzen Debatte für mich unter den Tisch fiel, war, und dabei geht es nicht mal darum, sozusagen militante Aktionen gegen Polizistinnen und Polizisten am Silvesterabend oder sonst zu rechtfertigen, sondern sozusagen vielleicht auch in die Diskussion mit einzuflechten, warum es Menschen gibt, die der Polizei gegenüber vielleicht sehr misstrauisch sind oder aber Erfahrungen gemacht haben, die sie dazu bringen, zu sagen, die stehen auf der anderen Seite und zwar nicht räumlich, sondern vielleicht politisch, nämlich sehr weit rechts, so weit rechts, dass linke Aktivistinnen und Aktivisten automatisch eine Behandlung erfahren könnten durch Polizei oder Informationen, die problematisch werden für die betreffenden Personen. Und dafür gibt es sehr viele Beispiele und ich war erstaunt darüber, dass das keine Rolle gespielt hat in der Auswertung dessen, was da am Silvesterabend zum Beispiel passiert ist oder in der Einordnung zumindest. Denn nachdem 200 Neonazis und rechte Hools vor inzwischen 3 Jahren oder 4 Jahren Leipzig-Connewitz überfallen haben, hat man bemerkt, wie lasch die kontrolliert worden sind und im Nachgang sind Daten von linken Aktivistinnen bei Polizisten aufgetaucht, Ermittlungsergebnisse sind verbreitet worden, beziehungsweise Zeugen, die ausgesagt haben, sind weitergemeldet worden, die quasi an Nazi NS-Symbole erinnernden Sitzbestickereien in Einsatzfahrzeugen, der NSU, der in Sachsen nicht nur untertaucht, sondern dort einfach vor sich hin lebt, nachweislich sogar quasi mit fast offiziellen Arbeitsverhältnissen bei irgendwelchen Neonazi-Firmen. Das alles kann durchaus dazu führen, dass man sich überlegt, wenn man auf der Straße auf Einsatzkräfte trifft, das sind jetzt vielleicht nicht Freund und Helferin. Das Ganze sozusagen in der Verknüpfung, ob sie jetzt verschwörungstheoretisch daherkommt oder aber einen echten Hintergrund hat, das kann ich jetzt besprechen mit Sarah Ulrich. Sie ist Journalistin aus Leipzig und unter anderem Redakteurin der Tageszeitung Taz und sie ist am Telefon. Auch du hast ja in der Taz einen Artikel darüber geschrieben, wie die Situation in Connewitz aussieht, sozusagen nach Silvester und der zusätzlichen Öffentlichkeit und das versucht einzuordnen in so, wie Connewitz Leben überhaupt aussieht. Aber auch bei dir war die sozusagen dieses von mir angesprochene, spielte keine große Rolle. Jetzt gibt es ja zumindest bei dem, was ich so jetzt gerade versucht habe anzudeuten, die naheliegende Vermutung, es gibt eine Verflechtung zwischen Neonazis und Polizei. Was sind denn deine Erkenntnisse oder eure Erkenntnisse zu genau solchen Verflechtungen?
In meinem Text zu Connewitz ging es ja vor allem darum, so ein bisschen diese Pauschalisierung von linken Szene in Leipzig auch ein bisschen aufzubrechen und zu zeigen, was es eigentlich bedeutet, wenn man über eine in Anführungszeichen linke Szene in Leipzig spricht, die nämlich total divers ist und überhaupt nicht so homogen betrachtet kann, wie sie betrachtet wird. Was tatsächlich auch eigentlich schon überleitet zu dem Problem. Also häufig werden eben linke Organisierungen sehr pauschal kriminalisiert. Und warum das so ist, ja, gibt es, glaube ich, viele Gründe, aber eben auch, dass es mehrfach Fälle von rechten Netzwerken in der Polizei oder Überschneidungen zwischen organisierten Neonazis und PolizistInnen gibt. Und also es gibt, wenn ich mal ein paar Beispiele nennen kann, jetzt meine Kollegin Christina Schmidt, Sebastian Erb, Daniel Schulz, Martin Körl und Alexander Marbert haben ja die Hannibal-Recherche gemacht, die in den letzten Monaten groß auch in den Medien war. Und Hannibal ist quasi André Essel, sein Spitzname Hannibal, Kopf des Netzwerks, ist ein Soldat und der hat gemeinsam mit anderen Leuten, unter anderem Marco G., ein Netzwerk aufgebaut, was sich auf den Tag X vorbereitet. Der Tag X ist quasi die Annahme, dass Deutschland irgendwann durch Krieg, Naturkatastrophen, wirtschaftlichen Niedergang in eine Krise geraten könnte. Der Marco G., der Angeklagte, ist ein langjähriger LKA-Beamter. In dieser Chatgruppe, nach eigener Aussage von Marco G., gab es 60 bis 70 Teilnehmer, darunter viele Angehörige von Polizei und Bundeswehr. Die haben Feindeslisten erstellt, die haben die Beschaffung von Leichensäcken und Löschkalk geplant. Bei Marco G. selbst wurden Gewehre, Pistolen, Messer, Blendgranaten, Schlagstöcke, 50.000 Schuss Munition gefunden. Und was dabei rauskam, ist eine Bewährungsstrafe für Marco G., 1 Jahr und 9 Monate. Und da fragt man sich schon, also es gibt hier offensichtlich ein rechtes Netzwerk innerhalb der Polizei und dann wird ermittelt und dann passiert das. Und darüber hinaus, also wenn wir jetzt nach Sachsen schauen oder auch nach Leipzig, auch hier kommt es ja immer wieder vor, dass man eben die Gesinnung der Polizei quasi erkennen kann. Also wenn wir nach Ostritz zum Beispiel schauen, zu dem Neonazi-Konzert, ein Polizist, der einem Neonazi hilft, eine Armbinde zurechtzuschieben, die eine SS-Rune verdeckt, gleiches Konzert, ein Polizist mit Kreuzritterabzeichen. Dann gab es den Fall von Fernando V., der im Einsatz freundschaftliche Nachrichten mit einem bundesweit vernetzten Neonazi schrieb. Der war häufig bei Legida und gegen Demonstrationen von Legida quasi im Einsatz. Und jetzt nochmal zurück zu Konnewitz, vielleicht um den Bogen zu schlagen. Auch hier war es so, der Beamte, dem da in der Silvesternacht in Konnewitz ein Bein gestellt wurde, wofür ja auch eine Person sich vor Gericht behaupten musste, dieser Beamte hat vor Gericht ausgesagt und dann hat die Verteidigung ein Foto vorgebracht, wo eben dieser Beamte mit Mitgliedern des rechtsradikalen Imperium Fight Teams, das ist so ein rechtsradikales Free Fight Team, dieser Beamte ist auf Fotos mit eben diesen Leuten zu sehen. Und da fragt man sich schon, warum werden eigentlich bei generell bei Polizeieinsätzen, aber dann auch noch in bekannt linken Gebieten Leute, die Verbindungen zur rechten Szene haben, eingesetzt?
Ja, das ist eine echte Frage. Und das ist vor allen Dingen auch die Frage danach, welche strukturellen Gegebenheiten schaffen so eine Situation, ja? Also, weil das ist ja so der generelle Vorwurf in der Regel von links an die Behörde Polizei und in Sachsen im Speziellen. Du hast ein paar Beispiele genannt, die das sozusagen ja irgendwie auch sehr logisch erscheinen lassen, dass das so ist, ja? Also ganz nebenbei gibt es ja auch noch einen Polizeischüler, der quasi aus einer sächsischen Polizeischule abgegangen ist, weil er die Situation nicht mehr ausgehalten hat, das hat er geschildert und wurde dann so zum Nestbeschmutzer gemacht im Nachgang für seine kritischen Aussagen über die Zustände. Das heißt also, das strukturelle, also unterstelltermaßen strukturelle Problem bei der Polizei in Sachsen, wie ist denn das aus deiner Sicht einzuschätzen?
Ja, ob das jetzt die Polizei Sachsen speziell ist oder auch das nicht generell mit so der Institution und auch strukturellen Problemen zu tun hat, weiß ich nicht. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich beides. Natürlich wissen wir, dass in Sachsen bestimmte Gesinnungen oder rechte Gesinnungen auch weiter verbreitet sind, gesamtgesellschaftlich. Und das ist dann natürlich, bildet sich natürlich in so Institutionen wie der Polizei auch ab. Aber darüber hinaus, wenn wir zum Beispiel nach Hessen schauen, gab es ja auch diesen sogenannten NSU 2.0, der Drohbriefe an eine Anwältin geschickt hat, das waren auch Polizisten. Also es ist nicht nur in Sachsen, aber wenn man jetzt sich die Frage stellt, ja, warum ist das eigentlich so? Also es gibt da ja auch durchaus Leute, die forschen und es gibt auch durchaus kritische PolizistInnen, die sich dazu äußern. Und da kommt man immer wieder auf den Korpsgeist zurück. Also dass man quasi, das ist so, das hat schon fast was Männerbündisches häufig, dass es eben diese, es gibt diese internen Chatgruppen, in denen rassistische Memes oder irgendwelche Aussagen geteilt werden. Und es gibt einfach das Verständnis in der Polizei, dass man solche Probleme nicht nach außen trägt. Also wie du jetzt schon gesagt hast, es gab den Polizeischüler, der quasi sich öffentlich geäußert hat über den Rassismus innerhalb der Polizei und der galt dann als Nestbeschmutzer. Und das ist tatsächlich, sage ich mal, gang und gäbe. Und wenn zum Beispiel was passiert, wie Körperverletzung im Amt oder ähnliches, also es gibt jährlich etwa 2000 Strafanzeigen gegen Polizisten wegen Körperverletzung im Amt und rund 95% davon werden von den Staatsanwaltschaften als unbegründet oder geringfügig abgelehnt. Also das Problem ist auch, Polizeigewalt wird in Deutschland auch eben solche internen ja, rassistische Äußerungen, racial profiling, es gibt ja keine Gesetze für und es gibt vor allem keine unabhängige Beschwerdestelle. Also das ist auch ein Problem. Die Beschwerdestelle in Sachsen zum Beispiel untersteht dem Innenministerium, auch die Polizei untersteht dem Innenministerium. Also das sind alles Kollegen und Kolleginnen voneinander. Und da wird dann eine Person eher mal versetzt auf einen anderen Posten statt suspendiert, weil es keine unabhängigen Ermittlungen quasi für zum Beispiel Körperverletzung im Amt oder aber eben auch rassistische oder Verbreitung rassistischer Inhalte gibt. Also im September 2017 hat das Amtsgericht Dresden einen Polizeihauptmeister zu einer Geldstrafe verurteilt, weil der quasi öffentlich auf Facebook Hass auf Geflüchtete geschürt hatte und rassistische Postings verbreitet hat. Und diese Person bleibt im Dienst. Also es gibt quasi zu wenig auch rechtlich eine Durchsetzung von solchen Verhalten.
Man könnte der ganzen Sache auch sowas wie fehlende Sensibilität als einen Aspekt unterschieben. Man erinnert sich vielleicht sozusagen daran, dass jetzt in der Diskussion um die schleppend vor sich entwickelnden Prozesse gegen diesen sogenannten Marsch auf Connewitz Beteiligte zum Beispiel rausgekommen ist, dass einer derjenigen, die da angeklagt sind, im Gefängnis sozusagen Aufsichtspersonal war, sozusagen gleichermaßen auf der anderen Seite des Gitters gegenüber denjenigen, die da wegen der Tat auf ihre Verfahren gewartet haben oder in der Untersuchungshaft waren, was ja auch unangenehm schräg ist. Und mich zu der Frage bringt, du hast das schon angedeutet, ne? Es gibt sozusagen keine unabhängige Beschwerdestelle, der Apparat selber ist da unsensibel. Jetzt bist du auf der anderen Seite als sozusagen Vertreterin der Presse, als sozusagen eines der Kontrollorgane, die es gibt, gesellschaftlich gesehen, mit den Aufdeckungen der Taz um dieses Hannibal-Netzwerk, das ja jetzt eine Weile zurückliegt. Kannst du differenzierter sagen, inwiefern innerhalb dieser Behörde und wir sagen jetzt mal so quasi vom Innenministerium durchdekliniert bis zur Polizei, da Leute vielleicht auch eben sensibilisiert sind und was man sozusagen vielleicht nicht wahrnimmt, hinter den Vorhängen sehr wohl Dinge passieren, um das aufzuarbeiten oder damit umzugehen?
Schwierig, weil solche Dinge natürlich selten nach außen getragen werden. Also wie gesagt, vorhin meinte ich ja schon, dass die Polizei ist ja auch quasi Teil der Gesamtgesellschaft und auch die Ministeriumsangestellten. Insofern würde ich sagen, das ist natürlich auch ein Abbild der Gesamtgesellschaft und da sehen wir ja auch einfach, dass Rechtseinstellungsmuster mehr und mehr zunehmen, dass sie sich festigen. Ich halte nicht so viel von dem Begriff der Gesellschaft, aber was man durchaus sagen kann, ist, dass quasi rassistische Einstellungsmuster und rechte Einstellungsmuster durchaus mehrheitsfähig geworden sind oder mehrheitsfähiger geworden sind, als sie das waren. Insofern bin ich mir gar nicht so sicher. Also wenn man sich anschaut, wenn quasi interne Leaks oder beziehungsweise interne Erzählungen von Polizisten und Polizistinnen quasi an die Öffentlichkeit bringen, dann sprechen wir immer wieder davon, dass quasi mit Rassismus Witze gemacht werden. Es gab 2017 einen Text auf diesem Portal jetzt.de, da hat ein junger Polizist quasi über seinen seine Erfahrung mit Rassismus im Korpskreis gesprochen und da hat er gesagt, die Feinde sind immer die Linken und die Ausländer. Und es gibt da, also natürlich gibt es Polizeischulen und natürlich werden da auch solche Dinge besprochen und natürlich gibt es da auch Schulungen von, aber nichtsdestotrotz, also der Fernando V., von dem ich letztens vorhin gesprochen habe, der quasi damals im Einsatz mit bekannten Neonazis Nachrichten hin und her geschrieben hat, der lehrt inzwischen an der Polizeischule, also der ist Ausbilder an der Polizeifachschule Leipzig. Insofern, die Strukturen sind so quasi festgefahren und es wird so viel hin und her geschoben, dass einfach zu wenig nach außen dringt in der Frage von, wie wird da auch sensibilisiert, wie wird damit umgegangen. Tatsächlich ist es meistens so, dass wenn irgendwas öffentlich wird, dass es irgendwas schiefläuft oder so, dann ist das durch die Presse, wie man ja jetzt auch eben in Connewitz gesehen hat, also an dieser Pressemitteilung. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal näher drauf eingehen sollen.
Ja, gerne. Also weil das wäre nämlich das, was dazu kommt, ist ja im Grunde genommen, dass die Polizei als politischer Player im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit in die Debatte einschreitet.
Die Polizei agiert da wie ein politischer Akteur. Also jetzt im Fall von Connewitz, da war es eben so, dass, also klar, es gab Gewalt auf beiden Seiten. Es gab irgendwie auch auf Verletzte auf beiden Seiten in der Silvesternacht. Die Polizei hat dann ganz schnell eine Pressemitteilung verbreitet, wo es hieß, ein Kollege musste notoperiert werden. Da denkt man ja erstmal, okay, das ist total schlimm. Es wurde verbreitet, dass quasi wegen versuchtem Mord ermittelt wird, was auch immer noch wird. Das ist natürlich erstmal krass. Und die Recherche meiner Kollegen Alko Kempen und Konrad Litschko für die Taz hat dann eben erst gezeigt, dass die Verletzungen nicht so schlimm waren. Also jetzt sei mal dahingestellt, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es irgendwie okay ist, dann Menschen anzugreifen, aber es war eben keine Not-OP, sondern es war irgendwie ein Schnitt im Ohr. Und da musste dann quasi, also diese Recherchen haben uns dann offenbart und die Polizei musste dann auch zurückrudern. Und tatsächlich sind jetzt auch die Pressesprecher, in Leipzig wird heute Mittag eine Konferenz geben, wo die beiden Pressesprecher Vogt und Löbki, also Vogt ist schon quasi zurückgetreten und Löbki, na, ist noch offen, sage ich mal, aber es ist auch zu vermuten, dass sie quasi auch diesen Posten nicht mehr ausfüllen werden. Also da war schon klar, okay, da muss jetzt was passieren, weil einfach so öffentlich kritisiert wurde, wie die Polizei das dargestellt hat, aber das ist auch kein Einzelfall. Also wenn wir nach bei G20 geschaut haben oder auch bei anderen Großeinsätzen, also es fällt einfach auf, und das sagen im Übrigen auch PolizeiforscherInnen und KriminologInnen, dass die Polizei bei großen Einsätzen frühe Verletztenzahlen in ihren eigenen Reihen quasi aktiv verbreitet und auch früh quasi dramatisiert. Also wenn man sich so eine Pressemitteilung anschaut, die ist nicht neutral, sondern die ist natürlich aus der eigenen subjektiven Position herausgeschrieben. Und da muss einfach sauberer kommuniziert und auch differenziert werden. Es muss irgendwie genau geschaut werden, was sind tatsächlich die Verletzungen, wie viele Verletzte gibt es. Und es muss auch, die Polizei darf eben nicht als politischer Player auftreten, sondern soll, damit sie auch ernst genommen wird, in ihrer Funktion als Polizei auftreten und kommunizieren.
Wobei man an dieser Stelle natürlich auch sagen muss, das sollte Journalistinnen und Journalisten ja wohl auch gewahr sein. Und da kommt dann eben sozusagen die Hilfestellung eigentlich dazu, weil gerade in dieser schnellen Berichterstattung und Aktualitätsversuche, zum Beispiel zu Konnewitz, zu Silvester, hat man ja sozusagen durch alle mindestens Online-Blätter gesehen, wie stark man sich auf diese Quelle gestützt hat, der Polizei. Denn so von Vorsicht und mal in Ruhe gucken und so war da erstmal nichts zu sehen. Stattdessen kolportierte man eben die Sicht, die durch die Polizei dargestellt worden ist. Das heißt also, an der Schnittstelle ist ja auch irgendwas schief.
Das ist ein Riesenproblem. Also auf jeden Fall. Es ist halt, also na klar, zu den journalistischen Qualitätsstandards quasi gehört, die Fakten zu prüfen. Was ja tatsächlich auch meine Kollegen dann quasi als erste Mal gemacht haben. Die haben nämlich einfach im Krankenhaus angerufen. Wo man vielleicht denkt, ja, naja, ist doch klar, also ist doch ganz klar, dass man das irgendwie auch mal nachprüft, was die Polizei sagt, aber scheinbar war das irgendwie, ist da sonst niemand drauf gekommen, sondern diese Meldungen sind übernommen. Das Problem ist natürlich, dass alles, also bei so einer Sensationsnachricht, also irgendwie ist Konnewitz dieses Thema ist irgendwie so explodiert, so schnell, man muss da natürlich mitziehen als Medium und als Journalistin. Und es gibt dann natürlich irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung von, alles muss ganz schnell erzählt werden. Und das ist natürlich auch ein Problem, was wir im Journalismus haben, was auch irgendwie mit zunehmender Digitalisierung und eben Vernetztheit ja auch zusammenhängt, dass es so viele Informationen so schnell zugänglich gibt, dass quasi man unter Zeitdruck gerät. Das ist aber, sage ich mal, keine Ausrede.
Nein,
also man muss dann muss man halt vielleicht eher erstmal nüchtern berichten. Wenn man berichten will so schnell, muss man erstmal nüchtern berichten, das und das ist passiert, die Polizei sagt das und das. Aber dann ruft man vielleicht auch mal jemanden an, der vielleicht was anderes sagt. Also das gehört ja auch dazu, dass es immer eine Art Gegendarstellung geben muss. Und also wie gesagt, meine Kollegen waren ja die einzigen, die das gemacht haben, die dann da angerufen haben. Und das wurde natürlich dann total groß aufgewirbelt. Das Problem ist nur, da war die Meldung halt schon verbreitet. Und da würde ich schon auch sagen, muss die Presse schon auch selbst schauen, inwieweit sind bestimmte Quellen, und damit meine ich alle Quellen, damit meine ich nicht nur generell die Polizei, sondern ich meine alle Quellen, inwieweit kann man diese Quellen unhinterfragt verbreiten? Und ich würde erst mal sagen, nie, sondern man muss immer ein Fact-Checking betreiben.